Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Maischberger die Woche. Sie zu Hause und Sie hier im Studio. Herzlich willkommen. Es war eine ganz besondere Woche. Die AfD war beinahe Königsmacher. Die CDU ist ohne Plan und seit Montag quasi ohne Führung. Wer weiß, was mit der Kanzlerin wird. Ist das nur ein kurzer, heftiger Sturm oder ist das ein Beben, das uns noch lange erschüttern wird?
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
Erdbeben in der Union. Mitten in einem erbitterten Richtungsstreit kündigt Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug an, als Parteichefin und Kanzlerkandidatin. Rückt die CDU nach rechts? Und wie lange kann Angela Merkel jetzt noch im Kanzleramt bleiben? Darüber streiten im Studio CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok und der Politologe Werner Patzelt, Mitglied der Werteunion. Dammbruch bei der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt. Die Kür des FDP-Kandidaten Kemmerich mit den Stimmen der AfD hat die Republik erschüttert. Manche Beobachter verglichen sie gar mit Hitlers Griff nach der Macht. So auch unser Gast. Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sprechen wir gleich über den Thüringer Wahlkrimi und die Folgen. Spannung in den USA. Der linke Senator Bernie Sanders gewinnt die Vorwahlen in New Hampshire.
This victory here is the beginning of the end for Donald Trump.
Ist er der Richtige, um Präsident Trumps Wiederwahl im November zu verhindern? Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Spiegelautor Markus Feldenkirchen, die Parlamentskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung Kerstin Gammelin und der Journalist Nikolaus Blome.
Und ich freue mich, dass wir in dieser bewegten Woche anfangen können. Aber vielleicht, Herr Blome, gibt es etwas in dieser wilden Woche, was Sie gefreut hat, trotzdem?
Gefreut? Ja, aber es ist auch ein Rücktritt. Es gab ja nur Rücktritte, bis auf einen. Ja, der von Jürgen Klinsmann, sage ich ehrlich. Ich bin schon Fußballfan, ich bin kein großer Hertha-Fan. Aber jemanden so aus den Nullerjahren, so wie so Dotcom-Blase an der Börse, in eine sehr alte Dame zu verpflanzen, namens Hertha in Berlin, das konnte nicht funktionieren. Und nach 10 Wochen einen freiwilligen Trainerrücktritt, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben.
Ja.
Und auch so rotzig und patzig vorgetragen. Also mich hat es gefreut, dass die Hertha von dem Trainer befreit ist.
Ja. Sie haben gesagt, Klinsmann ist zurückgetreten, Kardinal Marx ist zurückgetreten, Annegret Kramp-Karrenbauer. Welcher Rücktritt fehlte Ihnen denn?
Ich glaube, wenn wir schon Kategorien durchgehen, wie Gewinner oder Verlierer, dann ist der Gewinner der Woche eindeutig Herr Scheuer. Der Verkehrsminister, den ich noch allen in Erinnerung rufen möchte, damit, dass er, ich glaube, für 500 Millionen Euro einen Vertrag unterschrieben hätte, den er besser nicht unterschrieben hätte, weil jetzt muss er Schadenersatz zahlen in Höhe dieser Summe.
Naja, nicht selber.
Das zahlen wir. Also das ist richtig. Das zahlt der Steuerzahler. Das stimmt.
Ja, und warum ist er dann der Gewinner der Woche?
Weil er, glaube ich, sonst fällig gewesen wäre.
Also weil er nicht zurückgetreten ist.
Ja, weil er nicht zurücktreten musste unter dem Schlagschatten, über den wir sicherlich gleich noch reden, von Annegret Kramp-Karrenbauer, musste er eben nicht zurücktreten. Sonst wäre, glaube ich, sein Skype diese Woche fällig gewesen. Und Jürgen Klinsmann hätte ihn auch nicht gerettet.
Frau Gammelin, Ihr Verlierer, haben Sie gesagt, sei unter anderem Christian Lindner, der auch nicht zurückgetreten ist.
Absolut. Da fehlt eigentlich auch noch in der Reihe.
Warum fehlt er Ihnen? Das ist jetzt ernst.
Ja, also ich meine, das war das zweite Mal, dass Lindner mit dazu beigetragen hat, die Republik wirklich richtig vors Chaos zu stellen. Also wir erinnern uns, Jamaika ist geplatzt, weil Herr Lindner lieber nicht als falsch regieren wollte. Jetzt ist auch Thüringen deswegen passiert, weil Herr Lindner oder Lindners Partei offenbar lieber regieren als
lieber falsch regieren
als nicht regieren wollte. Und damit hat er ja auch diese ganze Krise auch nochmal befördert. Und dieses Ganze kumuliert ja dann am Ende auch in AKKs Rücktritt.
Sie glauben, dass Christian Lindner eigentlich den Hut hätte nehmen müssen in dieser Woche?
Also ich denke, Christian Lindner hätte...
Vereinzelter Applaus aus der letzten
Also ich denke, Christian Lindner wäre fällig gewesen. Ich finde, er steht auch so wie ein Fähnchen im Wind jetzt, was beim nächsten Windstoß sicher umfallen könnte. Es ist also die beiden Sachen... zweimal wirklich dem Land richtig Schaden zugefügt. Und dann ist ja immer noch die offene Frage, er distanziert sich ja soweit von der Linkspartei und SED-Regime und so weiter. Aber die Frage ist ja auch immer noch, wie hat denn seine Partei, also 1990 die LDPD, also die Liberaldemokratische Partei der DDR, die ja Blockpartei war, die im Nationalen Front war, und auch die DDR mit gestützt hat. Wie ist denn da das aufgearbeitet worden?
Das wird wahrscheinlich noch ein Punkt sein, der uns beschäftigt. Herr Feldenkirchen, Sie sind seit 20 Jahren politischer Beobachter in Berlin. Haben Sie so eine Woche oft erlebt wie die jetzt so seit dem letzten Mittwoch bis hierher gekommen ist?
Nein.
Ist es eine außergewöhnliche Woche?
Oder? Eine sehr, sehr außergewöhnliche Woche. Ich glaube, dass in dieser Woche etwas kulminiert ist, was sich schon länger angedeutet hat. Vor allem hat sich gezeigt, für denjenigen, der es bisher immer noch nicht wahrhaben wollte, welches Kernziel die AfD hat und was sie mit dieser Republik, mit dem politischen System, wie wir es kannten, macht. Das Ziel ist, da muss man sich nichts vormachen, die Destabilisierung, das lächerlich machen von demokratischen Institutionen, von den Parteien, die vor der AfD schon Teil unserer Demokratie waren und deren Protagonisten. Und dieses lächerlich machen und verächtlich machen, das ist, muss man traurigerweise feststellen und auch ganz nüchtern feststellen, bestens gelungen. Die Parteien, es ist traurig. Es ist traurig, aber die liegen jetzt wie Maikäfer am Rücken und strampeln mit den Füßen, völlig planlos, haben auch unter den Stress und den Druck, den die AfD auf sie ausgeübt hat, wirklich ihre schlechtesten Seiten gezeigt. In Thüringen auch. Kurzfristig gedachtes, selbstsüchtiges Handeln von Parteien und haben dort wirklich ihre dunkle Seite gezeigt.
Also bevor wir da wirklich einsteigen, wollen wir einmal noch diesen einen Moment zeigen, der offensichtlich für viele sehr überraschend kam. Das ist in Thüringen letzten Mittwoch genau gewesen. Es gab die Wahl zum Ministerpräsidenten. Eigentlich war Bodo Ramelow, der ehemalige Ministerpräsident, gesetzt. Und dann kam der dritte Wahlkampf und der Moment, der erst Thüringen und dann Berlin erschüttert hat.
Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen, Abgeordneter Thomas Kemmerich 45 Ja-Stimmen. Nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an.
Frau Gamelin,
das wäre seine Gelegenheit gewesen, berühmt zu werden.
Hätte er sagen können, nein?
Natürlich.
Er hätte sagen müssen, nein.
Was wissen wir heute, was wir letzten Mittwoch nicht wussten, Frau Gamelin, war das ein Unfall oder war das geplant? Wer hat mit wem gesprochen? Was ist da passiert in Thüringen?
Also es hat sich seit dem Wochenende vor dem Mittwoch abgezeichnet, als klar war, es gibt den AfD-Kandidaten und auch die FDP wird im dritten Wahlgang womöglich mit einem Kandidaten reingehen, gab es ein sehr heftiges Krisenmanagement. Also Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Prinzip eine Dauerleitung gehabt. Man hat versucht, in Thüringen in der CDU zu erklären, was das Kalkül der AfD sein kann.
Das heißt,
auch die
gewarnt.
Kanzlerin, die ja eigentlich nach dem Credo lebt, es gibt nur eine Parteivorsitzende, hat dieses ein bisschen beiseite geschoben und selber auch mit Mike Moring, den sie ja auch schon nach der Wahl direkt im Präsidium auch ein bisschen geholfen hatte, da so sich zu durchlavieren, sage ich jetzt mal, hat mit ihm sehr viel geredet, hat auf ihn eingeredet, was da passieren kann. Und irgendwann ist die Kommunikation eingefroren und dann ist das passiert, was passiert ist. Also es war kein Unfall. Alle haben gewusst, es kann passieren. Und in Thüringen, so hört man dann, war eher so die Sache, ja, aber ein demokratischer Kandidat einer demokratischen Partei, das wird schon nicht passieren.
Ja. Also ich habe heute ist und morgen wird zu lesen sein in der Zeit. Die hat ganz viele Abgeordnete in Thüringen interviewt von der CDU und da gibt es einen zum Beispiel Herr Heim, der sagt, es war ja klar, dass eben dieser Kandidat der FDP mit den Stimmen der AfD gewählt werden könnte und ich finde es auch völlig in Ordnung. Also war es letztlich abgesprochen?
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der FDP-Kandidat ist reingegangen mit Unterstützung und Absprache der CDU oder auch nicht und wollte möglichst viele Stimmen für sich gewinnen. Dass er gewinnen würde, dass er mehr Stimmen als Herr Ramelow in dem Moment kriegt, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber er hätte damit rechnen müssen und sich für den Moment halt vorbereiten müssen. Und man sieht ja in das komplett leere Gesicht dieses haarlosen Kopfes, Entschuldigung, dass er überhaupt nicht begreift, was gerade mit ihm geschieht. Na gut, so hat er selber Wahl gemacht. Meinetwegen hat er in Geschichte aufgepasst, aber in dem Augenblick hat er nicht aufgepasst. Und er hätte natürlich sagen können, nee, nehme ich nicht an. Dann hätte er sein Ziel, und das finde ich legitim, als FDP-Abgeordneter oder Kandidat erreicht, den Spitzenkandidaten der Linkspartei quasi auf dem Weg zum Ministerpräsidenten abzuräumen.
Ja.
Aber er hätte diese Wahl nicht annehmen dürfen, denn so machte er sich natürlich zur Geisel der AfD. Und das bisschen Reaktionsgeschwindigkeit und Schnelligkeit im Kopf, das würde ich von so jemandem schon verlangen. Und darum glaube ich, sind es einfach heilige Einfallspinsel.
Naja, Einfallspinsel oder eben, Herr Feldenkirchen.
Da sind wir aber auch wieder bei der Verantwortung von Christian Lindner. Ein verantwortlicher Parteichef redet mit Herrn Kemmerich, der dort vorhat zu kandidieren, vorher. hinterher, was machst denn du, wenn der Fall so und so eintritt? Da haben die beiden drüber gesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Kemmerich diese Wahl angenommen hätte, hätte Christian Lindner ihm vorher gesagt, sollte dieser Fall eintreten, dann machst du das nicht. Bin ich mir ganz sicher. Und auch die ersten Reaktionen... Die ersten Reaktionen von Christian Lindner auf diese Wahl, die zeugten nicht von geschockt sein. Die zeugten auch nicht davon, dass dort ein Riesenfehler geschehen ist, sondern die klangen so, als sei das jetzt nun mal und jetzt könnte man versuchen, konstruktiv da eine Regierung zu bilden. Genau. Also ich glaube wirklich, den größten Bluff und die größte Verantwortungslosigkeit, die geht hier tatsächlich mit dem FDP-Chef nach.
Und doch, Sie haben das gerade gesagt und Sie haben so ein bisschen gezuckt. Sie haben gesagt, das ist sozusagen ein Zug gewesen, der gegen Demokratie oder in demokratische Institutionen gerichtet waren. Aber da viele Wähler in Thüringen, Herr Blume, sagen, wieso? Das ist doch legitim im demokratischen Spiel,
es ist
jedenfalls nicht verboten.
Also ich finde die Vergleiche, und einen von denen haben Sie im Foto ja auch gezeigt, mit Machtübernahme durch Hitler.
Wir können das gerne noch mal zeigen.
Das finde ich
der ehemalige Ministerpräsident von Belgien war einer der ersten, der diesen Vergleich gehostet hat. Ein Foto, wo man Hindenburg sieht und Hitler und Höcke und Kemmerich.
Das ist wirklich komplett überblasen. Ja? Ich glaube auch nicht, dass wie ganz viele andere sich geäußert haben, dass die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland für dahin in die Zeit vor diesem Tag in Thüringen geteilt werden wird und die Zeit danach. Auch das ist komplett überblasen. Das ist eine große
Panne. Das ist schon das erste Mal. Also so ganz komplett überblasen finde ich nicht.
Es ist ein
Vergleiche schon, aber es war ein Tabu.
Es ist eindeutig ein Tabu, aber jetzt auch keiner, der sich nicht auch in irgendeiner Form wieder heilen lässt. Und spät ist die Einsicht, viel zu spät, auch bei Herrn Lindner angekommen, immerhin. Und bei der CDU sicherlich auch. Und wenn die Thüringer sagen, da ist doch jemand gewählt worden, was habt ihr eigentlich, das machen wir jetzt nicht mehr rückgängig, dann kann man das schon argumentieren, aber es ist natürlich eine völlig aussichtsloses Unterfangen danach. Also was hätte Herr Kemmerich mit dieser Wahl jemals anfangen sollen? Die CDU hätte ihm keine Minister geschickt, die von der AfD hätte er nicht nehmen können. Der kriegt ja noch nicht mal 6 Mann in den Landtag. Mhm. Wie hätte er denn ein Kabinett bilden sollen? Also all diese Fragen waren nicht geklärt. Insofern es ist schon ein echter schwerer Schaden in der Demokratie und da hat Markus Feldenkirchen vollkommen recht, die AfD hat es darauf angelegt, den Laden lächerlich zu machen und es ist ihr geglückt.
Aber Sie sind die Einzige hier übrigens, die geboren ist in den neuen Bundesländern. Sie haben noch Verwandte auch in Thüringen. Sie haben da gerade eine Recherchereise gemacht.
Ja, also wir haben gesehen, gerade im Landtag.
Es gibt diese Reaktion einerseits, die sagen, also wieso ist doch alles richtig gelaufen und wieso soll man das jetzt rückgängig machen? Auf der anderen Seite waren ganz schnell Demonstranten auf der Straße. Wie gespalten ist dieses Land?
Also es gibt immer noch diese große Spaltung zwischen Ost und West. Da müssen wir uns gar nichts vormachen, glaube ich. Es ist ja auch heute noch so, dass in Berlin zwar alle sagen, es gibt diese Dämme bei der CDU, ne? Nicht mit rechts und nicht mit links und auch bei der FDP, aber wenn sie dann nach Thüringen gehen, dann ist es ja, das kann man ja auch nachlesen bei der Zeit, immer noch so, dass viele CDU-Abgeordnete sagen, ja, warum denn nicht? Wir können doch mit denen zusammenarbeiten. Und ich glaube, da ist einfach ganz viel nicht miteinander gesprochen worden. Da sind einfach die Mauern hochgezogen worden und das ist so, als wäre der Osten noch. Also ich meine, es gibt jetzt 30 Jahre Demokratie, im Westdeutschland sind es wesentlich mehr, also 70 Jahre Demokratie. Und da kann man so sagen, der Osten ist in einer Art spätpubertären Phase, ne, wo man einfach jetzt mal Widerstand macht und sich aus Berlin auch gar nichts sagen lässt. Mhm. Und das war ja auch so die Überlegung dann bei der Parteivorsitzenden, mache ich es öffentlich am Tag vor der Wahl? Sage ich jetzt eine Warnung oder die Parteistellvertreter hätten ja sagen können, also liebe Leute, wir machen euch öffentlich darauf aufmerksam, das könnte das Kalkül sein. Aber das wäre natürlich auch, der Gesprächskanal nach Thüringen wäre zu Ende gewesen.
Man wird es heilen können. Herr Feldenkirchen, gleich sitzt hier Bodo Ramelow, der nächste oder übernächste Woche einen Versuch wieder machen wird. Der ist auf die Stimmen von CDU und FDP angewiesen. Glauben Sie, er wird sie kriegen?
Jetzt zeigt sich, ob die ganze Reue, die nach diesem Vorfall bekundet wurde, ernst ist, weil ich glaube, es muss jetzt, damit Thüringen tatsächlich handlungsfähig bleibt, muss eine Wahl stattfinden. Und die müssen ihn ja nicht offen unterstützen, offen wählen, ein paar Enthaltungen reichen. Und damit das Land nicht komplett in den Stillstand fällt, würde ich also sagen mal zu diesem Schritt den beiden beraten doch bereit zu sein.
Also das reicht ja nicht. Wir müssen ja noch mal sehen. Der erste Wahlgang, da braucht der, der gewählt werden will, 46 Stimmen. Mhm. Wenn die Rot-Rot-Grün hat 42, braucht man also 4 mehr. Ja. Es müssten ja, um festzustellen, dass es nicht AfD-Stimmen sind, sich 4 Leute aus der CDU oder der FDP bekennen und sagen,
dritten Wahlgang
ich wähle. Es gibt ja dann den
aber
dritten
da kommt
Wahlgang.
Er ja nicht mehr hin.
Aber es ist
da kommt er ja gar nicht hin.
Ich finde, unwürdiges Gezocke gewesen, ohne eine Mehrheit in diesen Landtag zu gehen und um mit einem Koalitionsvertrag, um dann ein paar anderen Parteien, die wirklich sehr weit entfernt von der Linkspartei liegen, anzubieten, oh, ihr könnt gerne fünftes Rad am Wagen sein, ihr müsst mich nur schnell wählen.
Gut, dann müssen wir...
Also das ist auch ein Teil der Schuld, Entschuldigung.
Das werden wir gleich fragen, der Mann, der wirklich gerne wieder Ministerpräsident werden müsste, aber der dazu tatsächlich ein politisches Kunststück vollbringen muss, ist hier. Herzlich willkommen, der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow. Herr Ramelow, herzlich willkommen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich mache erst mal einen Sprung zurück auf diesen Moment, den wir ja gerade gesehen haben. Sie sind völlig versteinert, als Sie merken, Sie sind es nicht mehr. Es ist Herr Kemmerich. Das heißt, Sie waren überrascht. Sie haben damit nicht gerechnet. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen in dem Moment?
Ich kann Ihnen sagen, was mir durch den Kopf gegangen ist. 8 Tage zuvor waren an der gleichen Stelle die Überlebenden von Buchenwald. Und mir vorzustellen, dass 8 Tage später mit den Stimmen von einem Fraktionsvorsitzenden, den man gerichtlich testiert, zulässig Faschist nennen darf, eine neue Landesregierung gebildet werden soll und ein Ministerpräsident sich mit diesen Stimmen wählen lässt, das hat mich fassungslos gemacht.
Und Sie sind dann auch gleich rausgegangen aus dem Plenarsaal?
Ich habe die Sekunde der Vereidigung abgewartet. Das war in dem Moment für mich die Frage, was passiert jetzt? Wird jetzt eine Landesregierung vorgestellt? Denn auch zu dem, was ich gerade gehört habe, will ich nur ergänzen, Herr Kemmerich hatte am Abend vorher schon öffentlich bekannt gegeben, dass die SPD-Minister bleiben dürften.
Öffentlich?
Öffentlich, dachte, nein. Das ist über die Medien gelaufen und Herr Tiefensee hat darauf geantwortet, der SPD-Vorsitzende, und hat ihm die Frage öffentlich gestellt, ob er sich beabsichtigt, am nächsten Tag mit den Stimmen der AfD wählen zu lassen. Er hat darauf keine Antwort gegeben. Und wenn man es genau wissen will, muss man sagen, es gibt einen Spin-Doktor in der CDU-Fraktion, Herr Dr. Hahn, der hat am Sonntag das ganze Szenario in einem öffentlichen Debattenbeitrag schon dokumentiert.
Es wäre eigentlich ganz okay, wenn
so
das passierte, denn und es sei ein Kandidat.
Und am Dienstag vor der Wahl, also am Abend vor der Wahl, soll es in einer Gaststätte in Erfurt ein gemeinsames Treffen von einzelnen CDU-Abgeordneten mit den AfD-Vertretern gegeben haben. Also so ganz überrascht können alle nicht gewesen sein. Inklusive, der Einzige, der überrascht war, war ich.
Weil Sie es nicht geglaubt haben.
Richtig. Ich bin am Morgen noch in der FDP-Fraktion gewesen. Ich habe 40 Minuten Rede und Antwort gestanden. Ich habe den Fraktionen ja angeboten, dass ich in jede Fraktion komme. Mit Ausnahme der AfD, denen habe ich einzeln einen Brief geschrieben. Die haben alle Post von mir gekriegt.
Da stand was drin?
Da stand drin, dass sie durch eine demokratische Wahl gewählt worden sind. Aber ob sie Demokraten sind, macht sich daran fest, wie sie mit den Dingen umgehen, die ich ihnen beigelegt habe. Nämlich der Umgang der Verächtlichmachung, auch der Arbeit der Organe, der Verfassungsorgane. Und das habe ich alles mit Sharepics dokumentiert, wie diese Verächtlichmachung immer tagtäglich läuft. Und wir haben dann an diesem Mittwoch erlebt, wie die Verächtlichmachung dann richtig volle Fahrt angenommen hat. Denn einen Satz, Frau Maischberger, das war dieser Satz unmittelbar nach der Wahl, wo Herr Möller von der AfD sagt, wir haben der FDP eine Falle gebaut. Und wir haben die Leimroute ausgelegt. Das Wort Falle ist genannt worden, das Wort Leimroute. Und man habe sich riesig gefreut. Und als wir die Szenen gerade gehört haben, da ist dieser Jubel, der war im Block der AfD.
Klar.
Und in dem Moment, wo dieser Jubel da war, wusste ich, hier ist was ganz anderes passiert. Hier ist ein elendiges Spiel gemacht worden. Und deswegen hatte ich ja das Gefühl, dass ich mich morgens bei der FDP zum Trottel gemacht habe.
Eins nach dem anderen. Der Abend, da kommt ein Tweet von Ihnen dann. Also ist da eine sozusagen... der AfD vorzuwerfen, dass sie sich so verhält. Das andere ist das, was Sie gemacht haben am Abend, dann Hindenburg, Hitler auf der einen Seite.
Darf ich darauf hinweisen, wenn Sie sich den Tweet angucken?
Ein Zitat, ich war noch gar nicht fertig.
Ja, den kurz. Text von Adolf Hitler, genau. Über Thüringen, weil ja. Der Tabubruch, ich habe nicht von dem Tag der Machtübergabe geredet.
Das stimmt.
Ich habe geredet von dem Tabubruch, der genau 90 Jahre zuvor in Deutschland passiert ist und erst in Thüringen passiert.
Ich weiß, aber trotzdem, wenn Sie die Bilder beieinander stellen, die Frage, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte, wenn Sie sie zulassen, ist, ob Sie wirklich in Björn Höcke einen Wiedergänger von Adolf Hitler sehen.
Es gibt keine Wiedergänger von niemanden. Aber es gibt, glaube ich, eine klare Einschätzung, dass Herr Höcke ein Ziel hat. Und das hat er beschrieben in seinem Buch. Das hat er beschrieben in seiner 180-Grad-Wende, die er bei der Geschichtsarbeit haben wollte. Er hat deutlich gemacht, was er eigentlich will.
Aber
er will diesen demokratischen Rechtsstaat von innen aushöhlen. Und er will, dass am Ende seine Vorstellung der Männlichkeit, der besonderen Art, wie das Deutsche wieder in den Vordergrund gestellt wird. Wir können ja uns einzelne Dinge angucken. Zum Beispiel seine.
Macht ihn das trotzdem? Ist der Vergleich mit Hitler? Weil es gibt in Deutschland nichts, was mehr wie ein Totschlagargument ist, wie das. Ist das schon die Latte, die Sie dahin
wollen? Frau Maischberger, vor 90 Jahren ist der Tabubruch in Thüringen geschehen.
Also für Sie ist das ein legitimer Vergleich, das wollte ich ja nur wissen.
Schauen Sie,
weil Sie haben es gelöscht von Ihrem Twitter-Account. Deswegen
ja, weil jetzt die identitäre Bewegung sich aufgemacht hat, mich zum Feind Nummer 1 in Deutschland zu machen. Ich meine, meine Familie steht unter Polizeischutz, ich stehe unter Polizeischutz. Ich erlebe seit Mittwoch eine Situation, wie ich sie in 5 Jahren nicht erlebt habe und wie ich sie auch 30 Jahre in der Transformation, also 25 Jahre in der Transformation. Ich habe schwere Zeiten in Thüringen erlebt, ich habe Bischofferode erlebt, ich habe das Massaker am Gutenberg-Gymnasium erlebt, aber sowas, was ich seit Mittwoch erlebe, was meine Familie erlebt, das haben wir noch nie erlebt.
Sie haben gesagt, wir sind an dem Schlamassel nicht, wir haben das Schlamassel nicht angerichtet und haben von einer drohenden Staatskrise gesprochen. Wie weit geht Ihre eigene Schuld? Denn Sie sind in dieses Parlament gegangen, wohl wissend, dass Sie keine Mehrheit haben,
ja,
und haben sich trotzdem zur Abstimmung gestellt.
Ja, ich habe das ja jetzt gerade von Herrn Blome gehört, ja, nochmal. Aber,
ist ja auch legitim zu fragen.
Ja, natürlich, die Frage ist doch berechtigt. Aber der Punkt war doch, wir hatten Landtagswahlen.
Das ist bekannt.
Und Journalisten haben mir vor, Journalisten haben mir vorgehalten, dass ich mich nicht zur Wahl stellen würde. Das ist mir eine Woche vor der Landtagswahl noch vorgehalten worden. Weil die Verfassung so ist, dass der Ministerpräsident sich eigentlich als Geschäftsführer nicht zur Wahl stellen müsste. Und da habe ich gesagt, das ist undemokratisch. Der Ministerpräsident Bodo Ramelow wird darauf hinarbeiten, dass wir zu einer Mehrheit kommen.
Genau, aber das
und
ist Ihnen ja nicht gelungen.
Moment mal. Mhm. Wer hat denn verboten, der CDU und der FDP mit uns zu verhandeln? Wer hat denn mitgeteilt, dass er mit dem Wahlsieger, nämlich der Linken, nicht ein Wort verhandeln wird, aber mit dem Ministerpräsidenten? Und der Ministerpräsident hat ab 23. Dezember ununterbrochen mit Herrn Moring über die Auflösung dieser Situation verhandelt. Und Dieter Althaus, der Altministerpräsident, hat uns die Wege geebnet, damit wir über Projekte reden.
Und Joachim Gauck war da und das hat nicht geklappt, aber trotzdem ist es
darf ich, Entschuldigung, darf ich einfach darauf hinweisen, dass ich von der CDU einen Brief bekommen habe, in dem 22 Punkte standen. Und das war das. Der Weg zu sagen, wir werden dich nicht wählen, das war immer die Bedingung. Wir werden dich nicht wählen, weil wir einen Bundesparteitagsbeschluss haben. Ja. Den können wir nicht kaputt machen. Da kommen wir nicht drüber weg. Aber wir sind bereit, mit euch als Minderheitsregierung zu reden über diese 22 Punkte. Dazu muss ich aber erst Minderheitsregierung werden. Und das sollte gelingen über den dritten Wahlgang.
Mit anderen Worten, Sie fühlen sich reingelegt von der CDU.
Wissen Sie, das ist so eine Kategorie, ich habe den Mittwoch erlebt. Ich weiß gar nicht, was ich zu reingelegt sagen soll.
Sie hätten,
ganzen Welt hat man gesehen, dass in Thüringen 90 Jahre nach dem Tabubruch ein neuer Tabubruch stattgefunden hat.
Ja.
Und das kann ich nicht von der Tagesordnung nehmen.
Sie hätten, um es zu ergänzen, Sie hätten natürlich machen können, was auch vorgeschlagen wurde. Also wenn man Sie nicht wählen kann, hätte man einen Kandidaten der SPD wählen können, der für die CDU leichter zu akzeptieren gewesen wäre. Das wäre Herr Tiefensee.
Ist doch kurios.
Haben Sie schon mal gemacht? Sie haben das schon mal angeboten, als Sie mehr hatten als die
das
SPD.
Das ist 10 Jahre her.
Ja,
das ist 10 Jahre her. Darf ich einfach darauf hinweisen, dass der Wahlsieger aus Thüringen vor Ihnen sitzt?
Ja, das ist richtig.
Wir haben 31%. Ja, wir haben 31%. Wir haben mit Abstand den höchsten Wahlerfolg in ganz Deutschland.
Ja, also dann halte ich fest,
und wir haben von allen vergleichbaren Parteien ein Volumen bekommen, da würden andere Parteien noch stolz hinschauen, wenn sie ein solches Volumen bekommen. Und dann sagen Sie mir, ich möge doch bitte eine andere Partei bitten, einen Kandidaten aufstellen, damit es der CDU leicht fällt, mit ihrem Antikommunismus endlich klarzukommen.
Na, ehrlich gesagt,
darf ich Ihnen einfach sagen,
das sagen die Parteien in diesem Parlament, einfach sitzen und gesagt haben, wir können Sie nicht wählen. Und es gibt ja Gründe.
Das habe ich ja akzeptiert.
Dann lassen wir doch mal über
die Gründe reden,
warum man Sie nicht wählen möchte von der CDU.
Aber das habe ich doch akzeptiert. Ich habe doch akzeptiert. Nochmal, vom 23. Dezember an gab es fortlaufend Verhandlungen bis zum Tag zuvor.
Ja.
Und mit der einen FDP-Vertreterin habe ich noch am Sonntag das letzte Mal lange telefoniert. Und es war immer klar, Es wird keine Stimmen von FDP und CDU für uns geben. Ja, für mich nicht geben. Und im dritten Wahlgang. Und dann hat die CDU wochenlang nur darauf rumgehackt, dass der dritte Wahlgang die Nein-Stimmen nicht gezählt werden. Da haben wir immer gesagt, das ist verfassungsrechtlich geklärt. Okay. Lasst es uns doch machen. Und wenn es mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen gibt, dann geht bitte klagen beim Verfassungsgericht. Die sind zuständig. Okay. Und lasst es uns einfach klären. Und dann wissen wir es hinterher. Aber dann wäre die Minderheitsregierung im Amt. Und nochmal. Herr Moring und die bürgerliche Mitte hat gar nichts hingekriegt. Ja. Sie haben immer nur davon, Sie haben sich in die Fernsehsendungen gesetzt und haben gesagt, wir bilden jetzt eine neue Regierung. Herr Aber Moring, mit wem?
Ich habe
und jetzt
verstanden.
Muss ich mich dafür rechtfertigen, nein, dass ich mich zur Wahl gestellt habe.
Nein, Sie müssen erklären, was letzten Mittwoch passiert ist und Ihre Verantwortung. Sie haben das jetzt
nein,
getan.
Das, ich habe gelesen, Frau Maischberger, dass Sie das, damit was gerechnet am Mittwoch haben, passiert ist, dass, müssen andere erklären.
Aber auch Sie,
nicht
weil Sie, sich, doch, weil Sie sich darauf verlassen haben, dass vier Leute auf die Toilette gehen von der CDU und dann nicht da sind. Und dann
von der Toilette war nie die Rede.
Haben Sie heute der Bild-Zeitung erzählt?
Nein, das habe ich nicht. Das ist einfach eine Ente.
Ach so.
Die Bild-Zeitung behauptet Zeug, was gar nicht stimmt. Es tut mir leid.
Der Blume nickt.
Das ist einfach.
So einfach ist es, Frau Maischberger.
Nein, also das ist alles so, alle melden sich jetzt zu Wort und wissen irgendwas.
Gut, also
aber vorher hat man den Thüringern verboten, miteinander zu reden. Und Frau Maischberger,
warum
das ist das
Sie
Lustige.
So eine...
Nein, warten Sie. Wirklich, ich will einfach nur den Hinweis geben.
Bitte.
Alle sagen, die CDU darf mit der Linken nicht regieren.
Ja.
Also alle außerhalb Thüringen sagen das. Wissen Sie, wie die Stadtregierung von Erfurt, der Landeshauptstadt Thürings, aussieht? Wissen Sie, wer der Dezernent, wer der Bürgermeister und wer der Oberbürgermeister ist?
Ja.
Ein SPD-Oberbürgermeister, eine linke Bürgermeisterin und die CDU sind
aber
Dezernenten.
Sie wissen, dass das
und der Haushalt von der, größten,
ja.
von der größten Kommune Thürings wird gemeinsam zwischen CDU, Linker und SPD vereinbart.
Mit demselben Argument könnte man sagen, es gibt schon auf eben ganz kleiner regionaler Ebene Verbindungen zwischen CDU und AfD. Also es gibt alles Mögliche. Aber
darf ich nochmal die Frage stellen, ob Herr Höcke irgendwas in der AfD ist? Darf ich nochmal die Frage stellen, ob der Flügel der AfD irgendwas ist, darf ich noch mal die Frage stellen, ob angesichts, darf ich einfach die Frage stellen, ob angesichts der Toten von Buchenwald und Dora es normal ist, dass man einen Fraktionsvorsitzenden der AfD Faschisten nennen darf?
Ich darf eine Gegenfrage stellen, nämlich die, die wirklich dann in Ihrem Fall interessanter ist, nämlich warum die CDU sie wirklich partout nicht wählen möchte. Die geben ja Gründe an. Es ist in den letzten Tagen nochmal wiederholt worden. Es ist wiederholt worden, dass Sie sagen, also wenn Herr Ramelow sich nicht von dem DDR als Unrechtsstaat überzeugen lässt, dann können wir den nicht wählen. Das ist ja ein inhaltliches Argument.
Ich war immer überzeugt, dass in der DDR viel Unrecht geschehen ist.
Aber Sie wollen nicht Unrechtsstaat sagen und daran stürzt sich die CDU. Nehmen Sie das gar nicht ernst?
Ich nehme das sehr ernst, weil der Unrechtsstaatsbegriff, den ich mich weigere, so einfach auszusprechen, ist der von Fritz Bauer, dem Generalstaatsanwalt von Hessen. Und ich bin in Hessen sozialisiert, politisch sozialisiert.
Das war nach dem Kriege in der Aufarbeitung.
Derjenige, der bekämpft worden ist von Adenauer und Globke. Mhm. Der im Auschwitz-Prozess zum ersten Mal den Unrechtsstaatsbegriff benutzt hat beim Auschwitz. Beim größten menschlichen Tabubruch, den es überhaupt in deutscher Geschichte gab. Und die Verbrennungsöfen von Auschwitz sind alle aus Erfurt. Sie sind aus Thüringen. Und deswegen weigere ich mich einfach nur über ein Stöckchen zu springen. Ich sage, das Unrecht in der DDR muss immer weiter bearbeitet werden. Auch eine Diktatur wie die DDR-Diktatur darf sich nicht wiederholen.
Okay.
Und ein Rechtsstaat kaputt zu machen, darf sich nicht wiederholen. Und ich habe mit den ganzen Opfern, den Opfern der stalinistischen Zeit, den Opfern der Zwangsausgesiedelten, mit all diesen Opferverbänden fortlaufend in den 5 Jahren gearbeitet. Ich bitte daran, gemessen zu werden, was ich wirklich getan habe und nicht, was andere über mich erzählen.
Also Sie werden das Stöckchen eben nicht überspringen, das haben wir jetzt verstanden. Wie wollen Sie denn jetzt dann für den nächsten Wahlgang, den es irgendwann mal vielleicht geben wird, dann diese 4 Menschen, die Sie überzeugen müssen von der CDU und der FDP, auf Ihre Seite ziehen, wenn das jetzt einmal nicht gelungen ist und jetzt...
Es geht gar nicht um auf meine Seite ziehen. Ich will einfach auf ein Problem hinweisen.
Ja, Sie brauchen die Stimmen von 4.
Entschuldigung, alle reden von Neuwahlen, weil sich dieser Landtag delegitimiert hat.
Sie brauchen
wenn man aber, Frau Maischberger, wenn man in Neuwahlen will, braucht man ein Wahlrecht, das auch Neuwahlen ermöglicht.
Ich weiß.
Das muss ein Innenminister erlassen. Herr Kemmerich darf keine Minister mehr berufen, weil er zurückgetreten ist. Deswegen haben wir keinen Innenminister. Wir haben ein Paritätgesetz, das ist gerade beim Verfassungsgericht beklagt. Das heißt, eine Landtagswahl, wenn wir sie jetzt einfach machen würden, würde zur Nichtigkeit führen. Das würde bedeuten, dass wir über fast ein halbes Jahr keine Regierung hätten.
Sie haben gesagt, 150 Tage würde es dauern. Deswegen brauchen Sie... Ja,
Struktur.
Ich habe das verstanden. Das heißt, Sie brauchen jetzt das Mandat, damit Sie Ministerpräsident werden. Dann können Sie Neuwahlen erreichen. Soweit habe ich es verstanden. Aber wie Sie Ministerpräsident werden wollen, das habe ich nicht
verstanden. Das ist das Angebot an die CDU. Wählt die Landesregierung, damit wir handlungsfähig sein können, wie wir zur Neuwahl kommen.
Okay, und wenn die CDU jetzt in den letzten Tagen gesagt hat, das machen wir auf keinen Fall, von uns bekommen wir keine Stimmen,
was passiert dann? Dann werden wir 150 Tage Wahlkampf haben ohne eine Landesregierung.
Darf man das?
Wir werden an diesem Freitag zum ersten Mal etwas erleben, was in Deutschland noch nie passiert ist. Seit 70 Jahren hat es noch nie den Fall gegeben, dass im Bundesrat, ein Bundesland ist komplett nicht im Bundesrat. Ja. Das hat es noch nie gegeben. Und jetzt sind wir mitten in den Verhandlungen für die europäischen Gelder für die Landwirtschaft.
Okay.
Jetzt geht es um Ost und West. Jetzt geht es um die Frage, wie wir das absichern. All diese Fragen stehen an.
Darf ich das trotzdem oder darf man das trotzdem Erpressung nennen, wenn Sie jetzt der CDU sagen und der FDP,
Nein.
ich brauche vier Stimmen von
Nein.
euch, sonst
ich
geht es überhaupt nicht weiter?
Entschuldigung.
Was ist
dann? Die Frage der staatspolitischen Verantwortung muss jeder, der vom Volk gewählt worden ist, und sagt, ich arbeite fürs Volk, der muss sich überlegen, wie wir geordnet zu Neuwahlen kommen. Wer das nicht beantwortet, der begeht einen schweren Bruch und übernimmt schwere Verantwortung für den Schaden, der eintritt. Deswegen sage ich, unser Angebot ist, man kann den Weg gehen. Mhm. Einen anderen kenne ich nicht. Herr Kemmerich hat angenommen.
Der stimmt für Sie.
Und hat anschließend ist zurückgetreten.
So,
der kann nicht mal die Vertrauensfrage. Nein, ich erläutere einfach nur Verfassungsrecht.
Also sind Sie
denn manchmal schon hilfreich, einfach in die Gesetze zu gucken,
Nein, alle haben
damit
das getan.
Man eine Handlungsfähigkeit
bekommt. Aber Herr Ramelow, es haben
bekommt.
Doch alle getan, aber die Frage
Nein, das haben
doch,
Sie nicht.
Doch.
Sonst hätte Herr Kemmerich nicht annehmen dürfen.
Aber die Frage ist doch die, wenn diese Abgeordneten ihren Wählern wiederum versprochen haben, wir tun alles, um einen sozialistischen Ministerpräsidenten zu verhindern, können die ja nicht einfach auch über einen Schatten springen, um staatspolitische Verantwortung zu übernehmen.
Ich bin erstaunt,
über ihren
Frau
Wahlkreis
Maischberger, dass Sie mich einen sozialistischen Ministerpräsidenten.
Ich
bin sehr erstaunt.
Also ich zitiere das,
also ich
was
darf
die
einfach
Abgeordneten
sagen,
und die gesagt haben, wir haben ihn verhindert, den sozialistischen Ministerpräsidenten. Das ist das, was Sie Ihren Wählern versprochen haben.
Ja, wir können
haben.
Den Darüber Kalten Krieg auch weiterspielen
also
oder wir können
doch,
uns um Thüringen
Sie,
kümmern. Es wäre
denn,
nett, wir würden uns in Thüringen um Thüringen
ich
kümmern.
Ich bin völlig bei Ihnen, aber sagen Sie mir doch, wie Sie es machen. Also wie haben Sie jetzt die FDP und die CDU überzeugt, etwas zu tun, was Sie vorher nicht machen?
Ich habe überhaupt niemand überzeugt. Sie haben mich gefragt und ich antworte.
Und das heißt?
Sie sind nicht die CDU, Sie sind nicht die
Stimmt.
FDP. Am Montag wird das erste Gespräch stattfinden mit der CDU, mit den von der CDU-Fraktion legitimierten Vertretern. Und ich hoffe darauf, dass man ein gemeinsames Paket schnürt, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Denn eins ist doch klar, entweder haben wir nur drei tolle Tage, dann müssten wir es schnell beenden. Oder wir machen Thüringen zum Tollhaus. Und das wäre eine Katastrophe für unser Land.
Darf ich noch eine Frage stellen zu Symbolen, die auch passiert sind? Weil Sie eben auch die Stimmen von der FDP brauchen. Es gibt dieses Bild von Ihrer Landeschefin, Fraktionschefin, die den Blumenstrauß vor die Füße wirft von Herrn Kemmerich. Das kann man machen, aber es vertieft natürlich auch Gräben, die schon da sind. Und erst recht, wenn man von diesen vier Abgeordneten im Zweifel noch gewählt werden möchte.
War das Schauen Sie, an dem Morgen habe ich 40 Minuten dieser Fraktion Rede und Antwort gestanden. 40 Minuten. Und der Abgeordnete Bergner, der Bürgermeister in Hohenleuben ist, hat gesagt, seinen Kollegen, Landtagsfraktionsmitgliedern, ich sei ein pragmatischer Ministerpräsident und er sei erstaunt gewesen, dass ich auf Parteibücher nie geschaut hätte. Und mit dem Gefühl bin ich aus dieser gemeinsamen Sitzung raus. Ich habe in diesem Gespräch Herrn Kemmerich noch gedankt, dass er im dritten Wahlgang antritt, so wie ich 2009 gegen Frau Lieberknecht angetreten bin, damit wir staatspolitisch Ordnung haben. Genau. Ich habe Frau Lieberknecht damals durch meine Kandidatur geholfen. Ich bin davon ausgegangen, dass Herr Kemmerich damit deutlich macht, dass die FDP nicht mit der AfD stimmt.
Okay.
Aber ich bin nicht in dem kühnsten Traum darauf gekommen, dass Herr Kemmerich sich von der AfD wählen lässt.
Wenn es Ihnen nicht gelingt, die zu überzeugen, treten Sie nur in einem Wahlgang ein. Das habe ich verstanden. Sie wollen
wir,
nicht in einen dritten Wahlgang.
Wenn wir keine Vereinbarung, ich wollte es nur einfach abhaken, es gibt keine Möglichkeit einer Expertenregierung,
es gibt keinen anderen Kandidaten, das alles ist
Wollen Sie damit sagen, dass ich kein Experte war, dass ich 5 Jahre eine schlechte Arbeit gemacht habe?
Das ist nicht an mir
zu beurteilen. Die Wählerinnen und Wähler haben das anders gesehen.
Aber das, was die
Nein,
Expertenregierung
nur,
ist, heißt ja natürlich was anderes und das wissen Sie auch.
Wissen Sie, wenn Herr Lindner öffentlich verkündet, dass unser Präsident des Landesverfassungsgerichtes der Geeignete wäre, und der Präsident erfährt das aus der Zeitung.
Finden Sie auch nicht.
Wenn man so mit Verfassungsorganen umgeht, es reicht doch schon, dass die FDP das Verfassungsorgan Ministerpräsident am Mittwoch geschleift hat. Wollen wir jetzt noch das Verfassungsgericht gleich mitschleifen?
Ist das hier eine Werberede eigentlich jetzt für die nächsten Wahlgänge? Wissen Sie, ob Sie Ministerpräsident werden? Was glauben Sie, wie es ausgeht?
Ich will es noch mal sagen.
Was glauben Sie, wie es ausgeht?
Ich will es noch einfach mal beschreiben.
Ja, was glauben
Entweder
Sie, wie es ausgeht?
Frau Maischberger.
Herr Ramelow.
Sie sind nicht die CDU.
Das können stimmt, Sie nicht einfach ich bin auch nicht die SPD und ich bin auch nicht die FDP und ich bin auch die Linkspartei nicht.
Ich bin hierher gekommen, einfach um Rede aus? Und Antwort zu stehen.
Ja, deswegen
aber
interessiert
nicht,
es ja nicht
um einfach
mir.
Billigen
nein.
Klamauk zu machen.
Ehrlich gesagt,
verzeihen
ist,
Sie bitte.
Nein, Entschuldigung, das ist kein Klamauk. Es ist kein Klamauk, wenn die Thüringer Wähler wissen wollen, wie geht das aus und wie kommen wir aus der Situation.
Darf ich einfach sagen, am Montag finden die Verhandlungen statt.
Gut.
Warum wollen Sie das Ergebnis der Verhandlungen jetzt vorwegnehmen?
Sie sind zuversichtlich, dass Sie es hinbekommen.
Dann passiert nämlich das, was heute die Bild-Zeitung macht. Sie behauptet irgendwas und sagt, ich hätte ein Klo-Abkommen mit Herrn Moring. Am Montag finden die Verhandlungen statt und ich hoffe darauf, dass wir ein Paket geschnürt kriegen, auf dem wir die Dinge klären, dass wir geordnete Neuwahlen kriegen.
Okay.
Wenn wir eine neue Legitimierung des Landtags wollen, wenn alle das wollen, müssen sich alle Abgeordneten dazu bekennen.
Okay.
Und dann bin ich bereit, den Weg für die Neuwahlen zu ordnen.
Dann sehen wir nächste Woche weiter, wie es ausgeht. Dass das alles so eine bundespolitische Auswirkung hat, Frau Kramp-Karrenbauer tritt zurück, die CDU ist in Auflösungserscheinungen. Überrascht Sie das?
Es grämt mich, weil das ist genau das Geschäft von der AfD, was mehr Angst macht. Ich habe kein Interesse daran, dass die CDU sich auflöst. Ich kannte die Kollegin Kramp-Karrenbauer als meine Kollegin aus dem Saarland. Wir haben an einigen Stellen zusammen gekämpft für gute Bedingungen, auch für Saarland. Und jetzt zu erleben, dass die CDU als große Volkspartei sich zerlegt. Der Zustand der SPD, der mir Angst macht. Ich bin kein Mitglied der SPD. Ich habe eine andere Partei gegründet, mitgegründet. Die Linke ist im Wesentlichen auch ein Teil meiner Arbeit.
Teile zusammengeführt, ja.
Aber ich glaube an die parlamentarische Demokratie und in der parlamentarischen Demokratie glaube ich an die Notwendigkeit stabiler Parteien. Aber die Parteien müssen an dem Willen des Volkes mitarbeiten und auch umsetzen. Aber was sie dürfen sich nicht über die Bevölkerung hinwegsetzen.
Dann hoffen wir, dass das nächste Woche auch der Fall sein wird. Und danke für den Besuch. Bodo Ramelow, herzlichen Dank fürs Kommen heute. Alles Gute. So. Ich bin gespannt. Ich bin nicht die CDU und ich bin nicht die FDP. Sie sind das alle beide auch nicht. Aber bekommt er seine Mehrheit oder nicht? Was glauben Sie?
Wenn er vorher unterschreibt, dass es danach neue Wahlen gibt, dann würde er sie bekommen. Er braucht ja gar keine Mehrheit. Er muss ja nur
4 Stimmen.
Keine Stimmen mehr dagegen haben. Na ja, gut, ich glaube, im dritten Wahlgang funktioniert es auch so.
Man muss aber erst mal zum dritten kommen. Ne?
Ja.
Also das ist trotzdem das Problem.
Ich glaube, rein das Gespräch hat gezeigt, dass dort vor Ort scheinbar gar nichts geklärt ist derzeit. Und ich meine, die Äußerungen aus der Thüringer FDP, die deuten auch nicht darauf hin, dass sie den Bundesvorstandsbeschluss jetzt mittragen wollen und sofortige Neuwahlen. Die haben Angst davor, dass sie sich dann auf unter 10% mehr als halbieren. Und dort gibt es ja auch Kräfte, die das keineswegs als Fehler sehen und die eine Kooperation mit der AfD auch in der Zukunft offen halten möchten.
Das
in diesem Landtag gibt es für nichts mehr eine Mehrheit, außer vielleicht für Neuwahlen. Und es wäre wirklich ein Skandal, wenn jetzt auch noch das allerletzte Klischee oder Vorurteil gegenüber Politikern sich bewahrheiten würde in Thüringen, dass sie nämlich alle an ihrem Sessel kleben. Denn in der Tat, die CDU muss fürchten, dass sie sich halbiert. Und dann weiß jeder im Saal, entweder bin ich oder mein Nachbar kommt nicht mehr zurück. Wenn das dann am Ende den Ausschlag dafür gibt, dass diese Hängepartie, die Sie jetzt gerade aufgeführt haben mit Herrn Ramelow, sich nochmal 5 Jahre, ich weiß nicht wie lange, in Thüringen abspielt, dann haben wir es wirklich geschafft, die Demokratie zumindest in diesem Bundesland zuschanden zu reiten.
Es ist ja einen Schritt weiter gegangen. Es hat ja eine bundespolitische Auswirkung, die begonnen hat, auch mit der Einmischung der Bundeskanzlerin, die zwar nicht mehr Parteivorsitzende ist, der CDU, sondern nur noch Kanzlerin, die sich aber dann aus dem fernen Afrika in diese thüringische Angelegenheit eingemischt hat, und zwar mit diesem Satz, der ganz viel verändert hat.
Da dies absehbar war, in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
Frau Gammelin, Sie waren in Afrika dabei mit der Kanzlerin. Ja. Wollte sie wirklich sagen, das Ergebnis einer demokratischen Wahl muss rückgängig gemacht werden?
Ja, sie hat es ja gesagt, man hört es ja, ne? Also da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Und wir sind ja losgeflogen am Mittwoch früh, als gerade der erste Wahlgang in Thüringen beendet war. Und dann
kam irgendwann das Ergebnis, also über dem Mittelmeer war. Also sie hat gewusst und war auch informiert, was da passiert ist. Sie hat 24 Stunden darüber nachgedacht, was sie dazu sagt. Und ich glaube, sie hat ganz bewusst auch diesen Satz gesagt.
Da regen sich ganz viele auf, gerade im Osten, weil sie sagen, man kann doch nicht etwas rückgängig machen, was demokratisch bestimmt wurde.
Es ist ja richtig, wir haben das schon debattiert. Formal ist das natürlich eine ganz normale Landtagswahl, die normalerweise auch so gültig sein müsste. Ich glaube, was bei Frau Merkel noch eine große Rolle spielt, ist dieser Satz vom Wahlabend 2017 bei der AfD, dieser Satz von Gauland, wir werden sie jagen, wir werden Frau Merkel jagen, bis wir unser Land und unser Volk zurückhaben. Und ich glaube, das ist für Frau Merkel eine rote Linie gewesen, einfach dieses Verschmelzen ihrer Partei mit der AfD da zu sehen. Und das, glaube ich, war das, wo sie das rückgängig machen, drauf bezogen hat.
Und was danach passiert ist, Herr Feldenkirchen, ist, dass die Parteivorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ihren Rücktritt erklärt hat am Montag, noch nicht vollzogen, aber schon erklärt und auch gesagt hat, sie wird keine Kanzlerkandidatin ihrer Partei. Ist das eine Folge eben dieser Einmischung der Kanzlerin? Was hat Frau Kramp-Karrenbauer dazu getrieben, Ihrer Meinung nach?
Es ist auch eine Folge des Handelns der Bundeskanzlerin. Ich würde sagen, das war jetzt einfach nur der letzte Punkt, dass sie da aus Afrika sich nochmal nassforsch zu Wort gemeldet hat und damit natürlich auch Frau Kramp-Karrenbauer, die sich vorher schon erklärt hatte, so dastehen ließ, als würde ihr Wort nicht gelten, als würde es nicht zählen, als sei es nicht entschieden genug. Und da auch ein gewisses Autoritätsproblem dann von Seiten der Bundeskanzlerin nochmal offensichtlich gemacht hat. Das Ganze steht aber in einer langen Reihe. Und ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauer hat verflucht, dass Angela Merkel lange Zeit als ihre Förderin galt. Weil man muss schon sagen, wenn man so gefördert wird, dann würde ich lieber keinen Förderer haben als so jemand. Es war schon ein egoistischer Akt von Angela Merkel im Herbst 2018 ohne höchste Not nach einer nicht erfolgreich, aber auch nicht katastrophal ausgegangenen Hessenwahl den Vorsitz abzugeben. Sie hat ihrer Nachfolgerin danach keinen großen Spielraum gelassen. Sie hat das Amt behalten, was mehr Prestige bringt, was auch besser zu ihr passt, und den lästigen CDU-Parteivorsitz abgegeben. In dieser Situation hätte, glaube ich, niemand wirklich glänzen können. Das heißt nicht, dass nicht Frau Kramp-Karrenbauer auch Fehler gemacht hat, aber in diesem Konstrukt mit Angela Merkel über ihr, ohne richtige Autorität, ohne richtige Gestaltungsfreiheit. Das war schon ein sehr, sehr undankbarer
Aber dann jetzt zu diesem Zeitpunkt, Herr Blome, hinzuwerfen, wo gar nichts geklärt ist. Also wo man eine Kanzlerin hat, die ja noch amtiert, aber der Kanzler
wie lange noch,
Kanzlerschaft und Parteivorsitz in einer Hand wieder gelegt werden sollen. Was hat Frau Kramp-Karrenbauer geritten, jetzt diesen Zeitpunkt zu wählen? Ist es der falsche oder der richtige?
Also ob's für Sie, ich glaube, für Sie persönlich ist es der richtige, weil Sie offenkundig wirklich entnervt und vielleicht auch körperlich oder vor allen Dingen aber sicherlich nervlich am Ende das dann hingeworfen hat. Ich glaube auch, Angela Merkel hat am Ende ihre Nachfolgerin, ihre präsumtive mögliche Nachfolgerin schlichtweg erstickt. Sie hätte diesen Satz in Südafrika nicht sagen müssen, denn inhaltlich war es genau dasselbe, was Frau Kramp-Karrenbauer oder Herr Söder gesagt hat.
Das war der
naja, Mann. Sie hat, das wird man im Nachhinein, das wird man in Wahrheit nie herausfinden.
Ich glaube, was dann wollte das nicht sagen. Das war eine Aufräumaktion. Das
also
war
immer so, eine Herr Söder hat gesagt, so geht es nicht. Frau Kramp-Karrenbauer hat gesagt, so geht es nicht. Da müssen wir nochmal ran. So läuft das aber nicht.
Und dann sagt
und
Frau Merkel,
und Frau Merkel sagt, ja, ja, gut, aber das Einzige, was Frau Merkel wirklich erreicht hat, ist ja nicht die Lösung des Problems, wie wir gerade sehen, sondern das Einzige, was sie erreicht hat, ist, ihre Frau Kramp-Karrenbauer an der Spitze der Partei zu desavouieren, weil sie in dem Augenblick so aussah, als müsste man ihr nochmal über die Nullen.
Ganz ehrlich, Frau Kramp-Karrenbauer hat vorher schon deutlich an Autorität verloren.
Das ist schon richtig.
Aber jetzt
waren wir ja bei dem einen Moment und bei der Frage, wir waren ja bei der Frage, warum hat jetzt Frau Kramp-Karrenbauer hingelegt? Ich glaube, vielleicht auch deshalb, neben vielen anderen, auch deshalb, weil sie gesehen hat, von der Bundeskanzlerin hat sie exakt null Unterstützung zu erwarten. Ohne wirkliche Not hat sie die Bundeskanzlerin einen Eindruck entstehen lassen, als könne Frau Kramp-Karrenbauer ihre Autorität da nicht ausüben. Und dann wirft man vielleicht am Ende wirklich hin und sagt, na, wenn ich selbst gegen Frau Merkel antreten muss, um was zu werden, dann lasse ich es lieber ganz.
Was passiert denn jetzt? Also weil man hat ja auch das Gefühl, dadurch, dass Frau Kramp-Karrenbauer zurückgetreten ist, hat sie auch den Boden unter Frau Merkel ein Stück weit weggezogen, weil die Dynamik dessen,
was wird der Nachfolger oder der zur Nachfolge dann antritt, als erstes sagen, oder intern zumindest zur Sprache bringen. wie lange muss ich mit dieser Kanzlerin noch? Das wird seine erste Frage sein. Und da wird völlig zu Recht argumentieren, eine Parteivorsitzende haben wir schon geschreddert bei dem Versuch, irgendwie diese beiden parallel, also diese beiden Ämter parallel laufen zu lassen. Meinetwegen mache ich es, aber dann möchte ich eine Zusicherung haben, wann es auch zu Ende ist.
Tatsächlich, also der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft?
Es gibt jedenfalls einen Mythos, eine Verklärung von Frau Merkel, die heißt, sie sei strategisch so brillant, sie würde immer alles vom Ende her denken und deshalb würde es auch gut ausgehen. Mhm. Dieser Versuch, die eigene Nachfolge für die Partei und auch für die Position, für die Person, die ja mal ihre Favoritin war, zu gestalten, das ist nochmal richtig gründlich in die Hose gegangen. Also da wäre besser gar nichts gedacht worden als vom Ende her, weil dieses Chaos, diese Situation, die sie jetzt geschaffen hat, und das stimmt, es kann auch auf sie zurückfallen, egal ob jetzt Herr Laschet, wen haben Sie da noch?
Herr Söder, Herr Laschet und jetzt hinten Merz.
Genau, Merz möchte...
Nur Männer, nur Westdeutschland?
Ja, also das ist nochmal eine andere Frage, aber eins muss man ja auch mal sagen, dieses ganze Sache auf Merz-Kramp-Karrenbauer zuzuspitzen, da möchte ich mal die Frage stellen, wo waren denn die Stellvertreter von Kramp-Karrenbauer? Wer hat sie denn unterstützt? Wo sind denn die Stimmen gewesen in der Partei, die auch gesagt haben, hier ist unsere Vorsitzende und wir alle stehen hinter ihr? Sie war einfach definitiv alleine gelassen und es war im Prinzip eine Notaktion.
Und der es am schönsten zelebriert hat, dieses nicht dagegen sein, aber auf gar keinen Fall dafür und immer schon ein bisschen so noch ein Hintertürchen. Mhm. Das war Armin Laschet selber. Ja. Ja. Der jetzt Chef des größten Landesverbandes.
Wer wird denn jetzt, also wir hören, es soll im Dezember sein, das ist aber schon kassiert. Da sagen jetzt schon alle, das wird nicht passieren im Dezember, außer Herrn Schäuble, aber die CSU findet, das ist viel zu weit weg. Das ist die erste Frage. Wann wird ein Nachfolger bestimmt?
Aber das hängt davon ab, dass
und wie wird es bestimmt?
Also Frau Kramp-Karrenbauer will ja angeblich diesen Prozess noch gestalten. Also sie muss ja dann noch mal versuchen, da auch einen Zeitplan vorzulegen. Ja? Ja. So wie es aussieht, wird es alles viel schneller gehen als Dezember, zumindest mit dem Parteivorsitz. Ob das dann direkt ein Kanzlerkandidat wird, muss man ja auch die CSU mit einrechnen.
Aber die Interessen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, Herr Merz hat ein Interesse, dass es schnell entschieden wird, solange die Erinnerung an diesen Tabubruch in Thüringen frisch ist, weil er immerhin von sich behaupten kann, wenn einer der AfD wirklich einheizen kann, dann bin ich es. Und das ist auch glaubwürdig. Also er braucht eine frische Erinnerung an dieses Desaster, um seine Chancen zu erhöhen. Mhm. Und Herr Laschet wiederum hat, glaube ich, ein ganz großes Interesse, dass es richtig lange dauert, damit er erst ganz spät in das Feuer muss, als Politiker aus einem Bundesland auf Bundesbühne zu müssen. Also genau das nachzuspielen, was Frau Kramp-Karrenbauer da noch widerfahren ist. Und wer sich von den beiden jetzt durchsetzt bei der Zeitwahl,
Herr Spahn, würde ich sagen, hat auch noch ein bisschen Zeit.
Bei dem ist auch nicht so schnell. Also insofern ist gar nicht so sicher, dass es wirklich nicht erst im Dezember ist.
Ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz es unbedingt will. Also kein Politiker in allen Jahren getroffen.
Er hat sich auch schon gemeldet und Herr Spahn hat sich auch schon gemeldet.
Hat mal wieder sein Umfeld die Botschaft. Es gibt keinen Politiker, der sich wirklich so für den tollsten Hecht im Teich hält, wie Herr Merz. Also an Selbstbewusstsein mangelt es da nicht. Er möchte das. Ich glaube, Jens Spahn fühlt sich geehrt, dass er wieder in der Rolle ist, kann aber auch zur Not noch warten. Und ich denke, Armin Laschet hat gute Chancen, wenn er wirklich will. Mhm. Aber diesen entschiedenen Zug zum Tor, den Herrn Merz ja zeigt wie kein anderer, den hat er bisher nicht gezeigt.
Also, dann müsste er erstmal gewählt werden. Und ich finde, also das sind jetzt drei Kandidaten, drei Männer, drei aus dem Westen. Ja. Und die Gesellschaft hat sich in 20 Jahren verändert. Sie ist breiter. Es muss jetzt keine Kanzlerin wieder sein, wäre schön, aber muss ja nicht. Okay, aber trotzdem ist ja die Frage, wer wählt Herrn Merz?
Wir sind nach 15 Jahren noch nicht bereit für einen Mann als Kanzler.
Würden Sie denn jetzt hier heute Abend sagen, also ich meine, Sie kennen sich besser aus als viele anderen, Sie wissen, was hinter den Türen gesprochen wird, würden Sie eine Wette eingehen, wer von diesen Kandidaten sich durchsetzt, Herr Feldenkirchen?
Nee, ich sehe einen Zweikampf Merz-Laschet.
Ich werde dann für Herrn Spahn.
Okay.
Herr Blome.
Ich weiß nicht, ich glaube... eigentlich müsste es nach der Papierform müsste es Herr Laschet werden, Chef des größten Landesverbandes, anschlussfähig in beide Richtungen. Ich glaube, es wird sich danach entscheiden, was die Partei gerne, also was sie gefühlt für wichtiger hält, nach rechts abzudichten und von der AfD wieder was zurückzuholen oder eben in die Mitte abzudichten, von den Grünen was zurückzuholen. Und ich glaube, die Partei tickt eher in Richtung, auch wegen dieses Desasters in Thüringen. Mein Gott, wir müssen das jetzt mit der AfD einmal wirklich versuchen abzuräumen, eine Mauer zu ziehen. Und dann ist es März.
Gut, dann kommen wir zu dem Punkt, der tatsächlich ein Richtungsstreit ist und der ausgetragen wird. Und da brauche ich Ihre Hilfe, Herr Feldenkirchen, vielleicht. Es gibt einen Richtungsstreit innerhalb der CDU. Und da gibt es zwei Gruppen. Das eine ist die große CDU und das andere ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. Die heißt die Werteunion. Gerade aufgetaucht. Können Sie uns in drei Sätzen erklären, wer ist die Werteunion? Ist das die CDU? Wie viel Einfluss haben die?
Es gibt aus der schönen Geschichte Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.
Ich dachte drei Sätze.
Da gibt es eine Figur, den Scheinriesen Herrn Turtur. Und diese Werteunion erscheint mir wie eine Ansammlung von Scheinriesen. Sie haben so viele Mitglieder, etwa 1% von den Gesamtmitgliedern der Union. Und sie machen aber etwas, was in unserer Mediendemokratie und in unserer heutigen Aufmerksamkeitsökonomie offenbar Gehör verbringt. Sie sind laut, sie sind drastisch und sie sind schrill. Und dadurch erhalten sie auch durch unsere Diskussion darüber eine Bedeutung, die ihnen faktisch gar nicht zusteht.
Gut, und trotzdem wollen wir Sie miteinander ins Gespräch bringen, weil wir tatsächlich einen Mann heute hier da haben, der ein Mitglied dieser Werteunion ist, aber schon seit vielen Jahren damit auffällt, dass er für die CDU, dessen Mitglied er eben auch ist, Positionen formuliert, die von anderen als eher rechts gebrandmarkt werden. Er hat sich unter anderem mit der Pegida beschäftigt, ist sehr lange im Osten und streitet eben jetzt für die Werteunion. Ihm gegenüber sitzt jetzt gleich Elmar Brok. Das ist der Mann, der am längsten im Europäischen Parlament saß und der vielleicht am vehementesten die CDU der Mitte verteidigt. Ich freue mich über den Besuch von Elmar Brok und Werner Patzelt. Herr Brok, guten Tag. Arme Plätze nehmen, Herr Patzelt. So. Herr Brok, wir haben gehört, die Werteunion ist ein Scheinriese. Sie bezeichnen die Werteunion als Krebsgeschwür. Warum so hart?
Also der Ausdruck ist vielleicht nicht der günstigste, aber er beschreibt etwas, nämlich dass man mit einer kleinen Gruppe, die nicht nachgibt und nicht nachgibt, immer öffentlich attackiert, die eigene Partei auf Dauer eine Partei umdrehen kann. Wir haben das bei der großen proeuropäischen Tory-Partei in Großbritannien erlebt, die innerhalb von 15 Jahren umgedreht wurde. Die stolzen Republikaner in den USA wurden über Tea Party eine Trump-Partei. Mhm. Und ich glaube, dass man solchen Anfängen wehren sollte, insbesondere wenn man Nähe von einigen Mitgliedern dieser Werteunion sieht und Sympathien zur AfD. Und da muss man da, glaube ich, einen Strich ziehen, damit sich so etwas nicht durchsetzen kann.
Sie gehören zur Werteunion, Herr Professor Patzelt. Sind Sie ein gefährliches Krebsgeschwür mit der Absicht, die CDU von innen her zu einer anderen Partei zu machen?
Ja, selbstverständlich. Das ist der Zweck der Werteunion, die CDU nachhaltig zu beschädigen, sie von innen her zu zersetzen, wie manche andere europäische christdemokratischen Parteien zersetzt worden sind. Deswegen ist jene Sprache, bei denen dann nur noch Verben wie Ausmerz und Ausrotten fehlen, um vollends auf eine Sprachebene abzusinken, die in Deutschland im öffentlichen Diskurs keinen legitimen Platz haben darf. Damit ist man dort angelangt, wo man eine vernünftige Debatte nicht führen kann. Die Werteunion will überhaupt nichts anderes als das Abwandern von Wählern zur AfD zu stoppen, die CDU wieder auf ihren drei Säulen stehen zu lassen, dem Liberalen, der Säule der sozusagen Herz-Jesus-Sozialisten und der Konservativen, welche in den letzten Jahren in der CDU immer weniger willkommen gewesen sind. Die Werteunion wird glücklich sein, wenn sie sich angesichts von Wahlergebnissen von 40+X% der CDU in aller Ruhe auflösen kann.
Sie brauchen also die Werteunion, Herr Brok, weil sonst fehlt das Konservative in der CDU.
Ich habe ein anderes Verständnis von konservativ. Mhm. Ein Wertkonservatismus. Nicht ein Konservatismus, der sich in der Nähe von der AfD bewegt, der es begrüßt, dass Herr Höcke in Thüringen gewinnt.
Das hat die Werteunion getan.
Das hat sie getan. Nicht ein Herrn Mitsch, der sie leitet und für die AfD gespendet hat, wie wir heute gehört haben.
120 Euro.
Das ist völlig egal.
Okay.
Wenn es eine Mark ist oder ein Euro ist, das zu tun, das zeigt eine Einstellung.
Hans-Georg Maaßen ist Mitglied der Werteunion. Wahrscheinlich ist sie auch
damit
deshalb.
Damit hat er sich auch dahin begeben, wo er sich hinbegeben hat. Das ist alles kein Kriterium. Ich bin der Auffassung, dass seit Adenauer und Kohl wir eine Partei sind, die vor einem christlichen Menschenbild ausgeht und das mit niemandem etwas zu tun haben will, dass die 12 Jahre der Nazizeit als Fliegenschiss bezeichnet oder Denkmal hier in Berlin als ein Schandmal darstellt. Damit kann Wertkonservatismus nichts zu tun haben. Und da darf nicht der geringste Verdacht entstehen, dass wir mit denen etwas zu tun haben.
Herr Patzelt, Sie gehören Sie gehören ja seit ein paar Jahren auch zu denen, die, oder jedenfalls haben Sie es noch bis zum letzten Jahr, glaube ich, gesagt, die auch der CDU empfohlen haben, durchaus die Annäherung zur AfD zu suchen. Sind Sie noch der Meinung, dass das eine gute Idee ist?
Das ist eine der Legenden, wie die angebliche Klo-Vereinbarung, die Ramelow geschlossen hat. Tatsache ist, dass ich lange bevor die AfD in den Bundestag eingezogen ist, nämlich im Dezember 2015, in einer öffentlichen Aussage, bei der ich ein Planspiel machte, wie die Kanzlerin Merkel sich aus der von mir fälschlicherweise wahrgenommenen Zwickmühle von SPD und Grünen befreien könnte, eine Politik einer sehr liberalen Immigration von Asylsuchenden zu machen, wie sie sich befreien könnte. Und da ist damals mein Ratschlag gewesen. Ich wusste damals nicht, dass diese Politik der sozusagen offenen Grenzen das Herzensanliegen der Kanzlerin war. Ich dachte, sie sei eine Getriebene, was sie offenkundig nicht gewesen ist. Sie wollte das schon so. Ich schlug damals vor, einen Koalitionsstreit mit der SPD vom Zaun zu brechen, um anschließend in Wahlen einen Wahlkampf um das Migrationsthema führen zu können, okay, der ganz gewiss mit einem Sieg der Union geendet hätte. In dem Zusammenhang sagte ich, dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass die Union eine Koalition mit der ungeliebten AfD eingehen müsste. Das ist damals wohlgemerkt die AfD von Frauke Petry gewesen und nicht die heutige AfD.
Also heute würden Sie sagen, nein, auf keinen Fall.
Das sage ich ja schon seit 2 Jahren ununterbrochen, gut, weswegen ich ja ständig für Minderheitsregierungen eintrete, wenn es denn keine Mehrheitsregierung gäbe. Kann, weswegen ich, um auf Ihr voriges, sehr aktiv geführtes Gespräch mit Herrn Ramelow zurückzukommen, in der FAZ vor einigen Monaten einen langen Artikel gemacht habe, in dem ich schrieb, ich freue mich drauf, und das war nicht zynisch oder ironisch gemeint, wie Herr Ramelow zeigt, dass man vor Minderheitsregierungen keine Angst haben muss.
So, sollte die CDU trotzdem, wie soll sie mit der AfD umgehen? Denn das ist ja die Frage, die offensichtlich dann Sie bewegt und auch Herrn Bruck bewegt.
Die CDU soll mit der AfD so umgehen, wie das die Werteunion, also die AfD in der CDU, wie Herr Bruck zu sagen beliebt, wie also die Werteunion heute das in einer Pressemitteilung als ihre Position klargelegt hat. Nämlich? Es muss einen klaren Trennstrich zwischen AfD und CDU geben, denn die Positionen der AfD sind nicht die Positionen der CDU. Die CDU muss sich bemühen, endlich den ja in den Wählerwanderungsanalysen immer wieder zu besichtigen, Abstrom von ehemaligen CDU-Wählern hin zur AfD zu stoppen. Und wenn die CDU glaubt, das geht am besten dadurch, dass man die Trennstriche immer weiter ins Zentrum der CDU verlagert, ja, dann sage ich, gutes Gelingen und freut euch darauf, so zu verzwergen, wie die SPD verzwergt ist.
Damit sind wir bei dem Richtungsstreit und der Frage, muss die CDU sich weiter nach rechts bewegen, also weiter Richtung in die konservative Seite, weiter Richtung in die Positionen, die im Moment nur von der AfD vertreten werden, um die Wähler der AfD zurückzuholen?
Noch einmal, das ist die AfD ist keine konservative Seite.
Gut, aber die Wähler denken vielleicht...
Da bin ich endlich einmal einer Meinung mit Herrn Bruck.
Es geht jetzt um die Wähler. Ja, ich bin auch nicht in der Lage, mich ständig selbst zu zitieren, wie die das können.
müssen Sie mehr veröffentlichen.
Aber Sie können ja jetzt
reden. Wir müssen feststellen, dass wir eine klare Trennungslinie ziehen müssen, dass wir die Wähler gewinnen müssen durch überzeugende Politik. Aber nicht dadurch, dass man das Eingemachte, die Werte der CDU nach rechts rückt. Und wir müssen feststellen, was die Wählerdynamik ist. In den westdeutschen Bundesländern haben wir bei den letzten Wahlen mehr in der Mitte verloren an die Grünen. Das heißt, wenn wir noch nach rechts gehen würden, dann würde das wahltechnisch wenig nutzen. Aber selbst wenn es so wäre, würde ich dringend davor warnen, den Eindruck zu erwecken, dass wir AfD-ähnlich in manchen Argumentationen werden wollen. Selbst um den Verlust der Macht wäre ich nicht bereit, in einer Partei zu sein, die sich solchen Gedanken annähert. Mhm. Das muss eine Linie sein.
Da sind Sie offensichtlich einer Meinung. Dann doch.
Selbstverständlich.
Dann sagen Sie mir doch mal...
Die CDU muss stark bleiben und darf ihre Rolle als Champion in der rechten politischen Spielfeld
helfen. Was haben Sie gegen Herrn Patzelt, wenn er so redet wie Sie, Herr Bruck?
Ja, aber er macht es doch anders.
Ach so.
Die haben,
ja, sicher, erfolgreicher.
Die Union hat doch begrüßt, dass man die Sache mit Herrn Höcke gemacht hat. Predigt doch, dann macht doch für die Gutachten, das war doch nicht Frauke Petry erst. Sie müssen doch feststellen, dass so Frauke Petry auch schon Herr Höcke in Thüringen unterwegs war. Tun Sie doch nicht so, man muss nicht für jeden Gutachten machen. Ich würde
wenn in den Gutachten drinnen steht, man soll sich dem Rassismus verschließen, man soll keinen Extremismus praktizieren und wenn man schon Opposition ist, soll man die Oppositionstätigkeit vernünftig ausüben, sind solche lehrreichen Gutachten sehr hilfreich.
Ja, wenn Sie, man sollte nicht Aufträge annehmen von Leuten, die schmutzige Finger haben. Mhm. Das gilt in diesem Falle wie in anderen Fällen. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt.
Ja, der entscheidende Punkt ist, wohin soll die CDU gehen?
Die CDU soll eine Partei der Mitte bleiben.
Wer ist denn dann der richtige Kanzlerkandidat und
Parteichef dafür? Das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen, obwohl ich davon eine Vorstellung habe.
Ja, ja.
Aber ich bin der Auffassung, dass wir jetzt nicht schnell sein dürfen. Wir dürfen jetzt nicht wieder mit dem Personalgehoppel anfangen, als wäre es nichts anderes, als ging es nur um Personen. Das, was wir jetzt nach rechts diskutiert haben, müssen wir auch nach links diskutieren. Ich kenne zwar sehr wohl den Unterschied zwischen Höcke und Ramelow. Mhm. Ich kenne sehr wohl den Unterschied zwischen dem SED-Regime und Auschwitz. Aber dennoch muss man nicht eine Partei wählen, die nach wie vor, wie Herr Ramelow vorhin, nicht bereit ist, die DDR als einen Unrechtsstaat zu bezeichnen.
Er hat
es
erklärt.
Ja, aber ich bin damit nicht einverstanden. Deswegen muss man sie nicht wählen, obwohl es hier keine Äquidistanz gibt, sondern Unterschiede gibt. Und dieses müssen wir jetzt sehr sauber klären und erklären. Und dann sollen wir zu den Personalfragen kommen.
Und trotzdem ist ja die Frage, die Personen stehen ja für etwas. Also vielleicht, Herr Patzelt hat einen klareren Blick darauf. Wen würden Sie denn aus Ihrer Sicht dann als geeignet ansehen, um den rechten, konservativeren Teil der CDU wieder anzulocken?
Im Vorfeld muss die CDU sich erst einmal dazu durchringen, einzusehen, woher ihre Lage, gekennzeichnet durch ständiges Verlieren von Wählerstimmen, herrührt. Mhm. Liegt sie, dieser schlechte Zustand der CDU, liegt er daran, dass vom Pfad von Angela Merkel abgewichen worden ist? Oder liegt das Problem genau im Kurs von Angela Merkel? Das heißt, braucht die CDU ein Weiter so wie bislang? Oder braucht sie eine Neuerrichtung ihrer konservativen Säule?
So.
Die Mehrheit der CDU ist der Meinung, das Weiter-so ist genau das Richtige. Man muss sich strikt auch von denen in der eigenen Partei abgrenzen, die nicht ganz auf der Merkel-Linie sind wie manch andere in der Partei. Infolgedessen werden diese am allerbesten daran tun, Herrn Laschet zu wählen, der ohnehin auf dem Parteitag die Mehrheit haben wird. Jene, die glauben, dass die Union eine rechte Flanke offen gelassen hat, auf der sie nun ziemlich fies und erbarmungslos und auch mit Tricks von der AfD angegriffen wird, die werden versuchen, diese Flanke abzudichten. Mit? Und da glauben viele, dass Herr Merz der richtige Kandidat
wäre. Was glauben Sie denn?
Ich glaube lediglich in der Religion und auch da nicht alles.
Wen würden Sie denn wählen, wenn Sie gefragt würden? Wollen Sie gefragt werden?
Ich bin kein Delegierter.
Aber ein Mitglied der CDU, es könnte ja Mitgliederentscheid geben.
Ja, davon halte ich ja im Grunde überhaupt nichts. Ich muss erst einmal sehen, was die strategische Grundentscheidung der Partei sein wird. Und es macht keinen Sinn, einer Partei, die einfach ein Weiter-so haben will, einen Vorsitzenden Merz zu verordnen. Und es macht keinen Sinn, einer Partei, die den Kampf gegen die AfD durch Neubesetzung der aufgegebenen Positionen führen will, einen Vorsitzenden Laschet zu bescheren. Und als loyales CDU-Mitglied warte ich ab, was meine Partei will.
Zwei loyale CDU-Mitglieder, die trotzdem eins unterscheidet. Sie waren in der Sitzung, als Frau Kramp-Karrenbauer zurückgetreten ist. Ich würde gerne noch mal erfahren, wie Sie das beurteilen, diesen Tag. Sie haben vorher schon gesagt, mir ist ganz schlecht. Warum ist sie nicht von ihren Stellvertretern besser unterstützt worden? Das ist ja eine Frage, die wir vorher aufgeworfen haben. Ist sie ins Messer, hat man sie ins Messer laufen lassen oder hat man hinten noch eins hinterher geworfen?
Im Nachhinein kann man vielleicht manches sehen, dass man hätte man anders machen können. Aber man konnte nicht mit 5 Leuten nach Erfurt fahren in der Geschichte. Und deswegen.
Was war mit den Stellvertretern? Wie haben die denn reagiert, als Frau Kramp-Karrenbauer dann gesagt hat?
Die waren ja zum Teil nicht da, weil sie kein Flugzeug
hatten. Herr Laschet war nicht da, aber die anderen ja.
Dann schon. Aber das war Trauer drüber. Es hat sich niemand gefreut. Es war auch der falsche Tag, das zu machen, aus vielerlei Gründen heraus. Aber ich kann das aus menschlichen Gründen verstehen, in der Situation, in der sie war. Ich kann das nachvollziehen. Politisch habe ich es für falsch gehalten. Aber das ist jetzt eine andere Angelegenheit. Wir haben aber jedenfalls eine gute Diskussion gehabt, die sehr einheitlich war.
Ja.
Sowohl in der Abgrenzung zur AfD als auch in der Abgrenzung zur Linken. Auch in der Darstellung zur Werteunion. So dass das von daher in den inhaltlichen Abgrenzungen schon in diesem Augenblick trotz des Schocks eine gute Sitzung war.
Wenn man Ihnen beiden so zuhört, dann ist das alles in einem eigentlich ganz guten Fahrwasser. Der CDU, nee. Die hat zwar ein paar Schläge abbekommen, aber eigentlich geht es Ihnen gut.
Nein.
Und
nein.
Sie sind zuversichtlich nach vorne und Sie können sich Zeit lassen mit der Kandidaten- und Vorsitzenden.
Wir haben zu wenig Prozentpunkte.
Ja.
Wir haben eine Situation, die
Sie haben keine
nicht
Führung im Moment, richtig?
Ja, das gibt es hin und wieder mal, Sie dass jemand zurücktritt und jemand neu gewählt wird. Wir haben im Dezember sowieso eine Vorsitzende.
Dezember?
Ja, das ist doch völlig normal. Wenn einer für zwei Jahre gewählt wird, mhm, oder ein halbes Jahr vorher erklärt er, dass er nicht wieder kandidiert, muss man dann die Neuwahl vorziehen? Oder gilt das für die 2 Jahre?
Machen Sie
das
sich Sorgen um Ihre CDU?
Ich mache mir ständig Sorgen um die CDU.
Also nicht heute mehr als gestern?
Ich bin davon überzeugt nach dieser Sitzung, dass wir das hinkriegen werden. Okay. Und ich glaube, dass es deutlicher geworden ist, dass diejenigen, die illoyal handeln, über Jahre weg, wie Herr Möhring in Thüringen, dafür in Zukunft keine Preise mehr kriegen. Das wäre ein riesiger Fortschritt, wenn das kommen würde. Hoffentlich ist das nicht nur Träumerei. Und ich möchte auch noch einen Satz sagen zu Herrn Ramelow. Es wäre gut, eine österreichische Lösung zu machen mit einem unabhängigen Person, meinetwegen einen Richter, wie die es in Österreich gemacht haben, um ihre rechte FPÖ-Geschichte auszudiskutieren.
Aber er sah nicht so aus, als ob er die Lösung in Betracht ziehen würde.
Nein, das habe ich auch gemerkt. So. Und deswegen hat er, weil er sie nicht in Betracht zieht, handelt er vielleicht nicht verantwortlich.
Also Sie machen sich um die CDU keine Sorgen. Sie glauben, Sie haben bis zum Dezember Zeit, die Fragen zu entscheiden. Sind Sie der gleichen Meinung? Wir haben bis zum Dezember Zeit.
Die Sorgen definieren sich doch nicht nur in den Zeitraum. Ich meine, wir haben große Sorgen.
Hab's schon verstanden.
Das ist etwas anderes.
Die CDU ist eine Zwickmühle. In der zweiten Jahreshälfte hat Deutschland die Präsidentschaft in der Europäischen Union. Die erfahrenste Europapolitikerin des Landes ist die Bundeskanzlerin. Ihr steht es aufgrund ihrer Lebensleistung auch zu, ihre Amtszeit durch diese Präsidentschaft zu krönen und die wichtigen Weichenstellungen vorzunehmen. Das heißt, man kann ihr einen Rücktritt, einen Verzicht auf das Amt nicht vor dem Ende des Jahres irgendwie in fairer Weise nahebringen. Das aber heißt wiederum, dass der künftige CDU-Parteivorsitzende oder möglicherweise auch Kandidat für das Kanzleramt ein halbes Jahr lang mindestens mit seiner Amtsvorgängerin das gleiche traurige Schicksal an sich vollziehen lassen muss, das der tüchtigen saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer widerfahren ist. Das hat weder der betroffenen Person noch der Partei gut getan. Und dass unsere Partei, unsere gemeinsame Partei, auf dieses Schicksal wieder zugeht, das macht mich tatsächlich sehr besorgt.
Aber wie ich Ihnen beiden zuhöre, wird sich dann doch eine Chance ergeben, dass im Dezember erst gewählt wird. Und dann sind wir diese Sorgen jedenfalls los und treffen uns spätestens dann wieder. Vielen Dank. Werner Patzelt, vielen Dank, Elmar Brok. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Einen Satz noch würde ich. Es gibt ja wahrscheinlich.
Professor Patzelt muss jetzt aber echt aufpassen, dass er nicht aus der Werteunion rausfliegt. Er hat nämlich was Nettes über Angela Merkel gesagt. Und das, Herr Patzelt, das müssen Sie schon zugestehen.
Aber ein bisschen vergiftet.
Das müssen Sie schon zugestehen. Selbst wenn es politisch vielleicht schon noch eine Linie zwischen Werteunion und AfD gibt, in der Sprache gibt es keine mehr. Der nackte Hass, der sich jeden Tag auskübelt aus Leuten, die in der Werteunion sind, bis hoch zu Herrn Maaßen, über die Bundeskanzlerin, von der man halten kann, was man mag. Der nackte Hass, der sich da rauskübelt aus der Werteunion, ist identisch mit dem der AfD.
Ich bin doch nicht der ideelle Gesamtwerteunionist. In der AfD gibt es verschiedene Leute wie in der CDU. Ich bin auch nicht für alles verantwortlich, was Herr Brok sagt.
Das ist wohl wahr. Das ist auch eine Partei mit vielen Mitgliedern, 400.000. Und trotzdem möchte ich einmal noch woanders hingehen, weil Sie gerade sagen, es ist eine Frage auch der Art, wie man miteinander umgeht, die Demokraten miteinander umgehen. Das Beispiel, das wir jetzt gleich sehen werden, ist nicht aus Deutschland, aber es ist genau auch in dieser Woche passiert. Und da geht es genau um diese Frage, wie gehen Demokraten miteinander um? Dazu diese Bilder, die Sie auch gesehen haben. Die zeigen so etwas wie einen Krieg der Gesten zwischen Donald Trump und seiner demokratischen Gegenspielerin Nancy Pelosi. Er verweigert ihr den Handschlag. Sie zerreißt demonstrativ das Manuskript seiner Rede zur Lage der Nation. Frau Gammelin, war das ein Fehler?
Nee, es war kein Fehler. Ich finde, kann man sich drum streiten. Das ist, also ich bin insgesamt der Meinung, das ist jetzt nicht die Art, wie man miteinander umgeht, auch nicht in Amerika, keinesfalls. Aber die Art und Weise, wie Trump ihr den Handschlag verweigert, ich finde, das braucht eine Gegenreaktion. Und es war in diesem Fall die richtige Gegenreaktion. Es war sehr lässig und wirksam.
Aber wir haben also.
Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich finde, man sollte, wenn man mit rechtspopulistischen Flegeln zu tun hat, sollte man sich auch in der eigenen Art und Weise immer noch den Stolz bewahren und sich nicht auf dasselbe Niveau begeben.
Ja.
Aber es zeigt, also, immerhin, es zeigt immerhin, dass man, und ich glaube beide, Frau Pelosi und Herr Trump sind ja hoch in den 70ern, dass man auch in den 70ern noch sein kann wie ein Kind.
Sehr schön.
Aber Sie haben ja gerade gesagt, dass dieser Diskurs so, der ist ja so vergiftet, dass also man schmeißt sich die Blumensträuße, das kann man alles erklären, vor die Füße, man umgeht parlamentarische Regeln, man feindet sich an, anstatt dass man miteinander diskutiert, ist das etwas, was diese Zeit einfach kennzeichnen wird und wir werden uns daran gewöhnen, dass wir feindselig miteinander sind?
Ich glaube nicht, dass das für die gesamte Gesellschaft gilt. Es gilt für die Ränder oder für Teile der Gesellschaft, wie man das jetzt auch abzeichnet, auf einer ganzen Linie oder auf einem Hufeisen oder auf einem Kreis. Und da gibt es zusehends sich immer noch weiter verschärfende Polarisierung in kleineren Gruppen, die, glaube ich, wie gesagt, die große Mitte gar nicht erreichen, die aber, weil sie so laut und so schrill sind, und das Beispiel hatten wir ja eben, das Verhältnis CDU zur Werteunion ist 100-1. Mhm. Und trotzdem haben wir das Gefühl, mein Gott, man müsste sich den ganzen Tag mit diesen Leuten auseinandersetzen, weil die so laut und so schrill und so mitunter hasserfüllt sind. Ich glaube, das wird sich noch verstärken. Die Frage ist, infiziert es irgendwann alle anderen mit? Mhm. Und da glaube ich, oder hoffe ich zumindest, dass die große breite Mitte da ziemlich stabil ist und sich nicht infizieren lässt.
Herr Feldenkirchen, in den USA, das ist die andere Sache, die natürlich jetzt gerade passiert ist, dass Pelosi und Trump ist das eine. Wir gucken auf die Wahlen. Im November wird es sie geben. Es gab jetzt zwei Vorwahltermine, wo vor allem wichtig ist, wer auf der Seite der Demokraten geht überhaupt in das Rennen gegen Donald Trump. Es gab zwei Sieger, die nah beieinander sind. Bernie Sanders, ein 78-jähriger Sozialist, und der junge Herr Buttigieg, der ein ehemaliger Bürgermeister einer Stadt ist, einer der wenigen offen bekennenden schwulen Bürgermeister einer Stadt und Präsidentschaftskandidat, dafür ist er, glaube ich, der Erste. Erst hat der eine, dann der andere gewonnen, heute nach Bernie Sanders. Was glauben Sie, wird passieren? Ist das eine Bedrohung für Trump, diese beiden Kandidaten bisher?
Also sie haben jeweils ganz knapp gewonnen, haben jetzt ähnlich viele Delegiertenstimmen für die Wahl am Ende gesammelt. Hinter Herrn Buttigieg versammeln sich quasi mittlerweile immer mehr das Establishment der Partei, also jene Gruppe, für die dachte Joe Biden einmal zu stehen. Aber das war ein sehr, sehr schlechter Start. Und bei Bernie Sanders kann ich wirklich nur auch alle Kollegen, die sagen, ein 78-Jähriger, der sogar letzten Herbst einen Herzinfarkt hatte und so ein bisschen unkontrolliert und wirr manchmal daherredet, dass der keine Chance hat. Da kann ich wirklich nur vorwarnen. Ich glaube, wir machen da als Beobachter bei der Bewertung von Sanders denselben Fehler, den wir auch anfangs bei Trump gemacht haben, weil er hat eine sowas von motivierte Basis hinter sich. Er befindet sich im Kampf mit dem Establishment seiner Partei, die er für Trickser hält, die im Zweifel eher auf die Stimmen der Wall Street hören als auf den einfachen Arbeiter. Er benutzt zum Teil eine selbe Rhetorik, wenn es darum geht, die Abgehängten der USA wieder zu integrieren, wieder Politik für sie zu machen, ohne ausländerfeindliche und faschistische Elemente in seiner Politik zu haben. Also ich glaube, es gibt da einige Parallelen. Und wenn man genau hinschaut, weshalb Trump die Wahl am Ende in den wenigen Swing States gewonnen hat, das waren enttäuschte Bernie Sanders-Wähler, die nicht wahrhaben wollten, dass Hillary Clinton die Nomination bekommen hat, die sogar Trump gewählt haben und in einigen Staaten sogar in so ausreichend Zahl, das ist genau die Differenz zwischen Trump und Clinton ausgemacht.
Das ist ein Plädoyer für Bernie Sanders, dass Sie stützen würden.
Nee, würde ich jetzt nicht, weil ich sage, wir haben jetzt Februar, die Wahl ist im November. Ne? Und ich glaube, wir können dann im Oktober noch mal gucken, wie das Momentum ist. Also ich bin einfach, warten wir mal ab, wer jetzt das Rennen da macht und wie sich die Sache entwickelt und auch wie Trump sich entwickelt.
Haben aber eben mal die beiden, die jetzt jedenfalls sich hervorgetan haben,
und dann kommt ja noch Herr Bloomberg und kauft sich da auch ein bisschen
Herr Bloomberg
ein.
Kommt noch und Joe Biden ist aber raus, habe ich jetzt verstanden.
Aber Herr Bloomberg, glaube ich, also das könnte schon noch was werden.
Wir haben im November die US-Wahlen vor uns und wahrscheinlich dann spätestens im Dezember die Wahl der Parteivorsitzenden oder des Parteivorsitzenden der CDU. Und bis dahin diskutieren wir weiter. Ich danke sehr für die Einblicke heute Abend. Nikolaus Blome, Kerstin Gammelin, Markus Feldenkirchen, vielen Dank. Werner Patzel, vielen Dank. Elmar Brock. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Hier jetzt außerhalb der Reihe im Weltspiegel extra der Ausbruch, die Folgen des Coronavirus. Einen schönen Abend noch. We'll be right back.